Kurz nach der Ausbildung oder ich schon 2 Jahre aus der Ausbildung und da kamen Jungs, die gerade die Ausbildung fertig hatten, gefühlt noch ganz kleine Burschen waren, die haben ein höheres Gehalt bekommen als eine Frau, die 5 Jahre einfach nicht gut verhandelt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei dieser Folge meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Heute dürfen wir uns freuen, Christiane Kegelmann besser kennenzulernen. Christiane ist seit 4 Jahren mit ihrem Unternehmen Passpralinen selbstständig und ist heute hier, um über ihr Leben zu berichten. Liebe Christiane, toll, dass du heute da bist. Bitte fühl dich wirklich herzlich willkommen.
Sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben das ja jetzt sehr spontan gemacht, ne?
Ja, sehr spontan.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen, wäre das ganz schön, wenn du vielleicht einmal ganz kurz oder so lange, wie du möchtest, dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen von dir zu erzählen, wie dein Werdegang war, was du alles gemacht hast, um dahin zu kommen, wo du heute bist und vielleicht auch, warum du dich dafür entschieden hast.
Mache ich gerne. Ich bin in München geboren und aufgewachsen und habe dort nach der Schule eine Ausbildung gemacht zur Konditorin in einer Bio-Konditorei-Bäckerei und bin danach weitergegangen, erst nach Salzburg, Australien und später in Wien gelandet, wo eigentlich mein letzter Abschnitt dann vor der Selbstständigkeit war, beim Demel. Und danach bin ich dann nach Berlin gekommen, in 2015. Ich habe dort meinen Meister noch schnell in die Tasche geschoben hier.
Da warst du aber noch jung, oder? Wenn ich kurz mal intervenieren darf.
Ja, also ich bin jetzt 30, ja, genau, ich war 25. Und wow. Ich wollte auch eigentlich eher raus aus der Branche und bin auch in die Kunst gegangen. Bin ich auch aus Wien abgehauen, weil ich wusste, ich musste mir auch einen neuen Ort schaffen, wo ich so ein bisschen mehr meinen Ideen folgen kann. Und ich habe eben am Anfang sehr viel auch mit Essen in der Kunst gearbeitet, also wirklich mit Interaktion, mit der Betrachter, der auch Teil des Werkes wird, der Veränderung des Werkes. Und da ist natürlich auch total spannend, was da passiert. Es öffnet einen Raum der Kommunikation. Essen ja immer, ich meine, das können wir ja alle bestätigen. Und das in so einem ganz anderen Kontext zu sehen, ist natürlich auch total spannend. Und ich habe begonnen, dann so Installationen zu bauen, die eben aus Essbarem waren. Natürlich schon größtenteils auch im süßen Bereich, weil es mein Fachbereich war. Es war mein Material. Und habe dann angefangen, so, keine Ahnung, auch so mit eben diesen kubischen, geradlinigen Formen zu arbeiten. Und da ging es eben auch darum, dass etwas vielleicht auch also eine Überraschung in sich trägt. Es sieht nicht nach dem aus, was es ist, und trotzdem kommst du danach zu diesem cremigen, weichen, intensiven Inneren, was auch immer es dann ist. Hab da aber auch dann mit totalen Überraschungen gearbeitet, also auch herzhafte Sachen und so. Also ich habe mich da wirklich ein bisschen ausprobiert und dann hat sich aber meine künstlerische Arbeit verändert und parallel ist dieses Produkt, die Praline, entstanden aus diesem Kontext heraus. Und ich habe gedacht, ich find's gut. Es gab ein paar Artikel, dann haben die ersten Firmen angefragt und ich habe das für Events gemacht, ganz viel am Anfang. Also gar nicht eigentlich mit, also im klassischen Sinne mit Laden und Privatkunden. Das war lange gar nicht so ein Thema und für mich natürlich auch total entspannt, weil ich Freiheit hatte. Also ich musste mich nicht so zeitlich und örtlich festlegen. Und dann kam Corona und hat alles ein bisschen verändert. Ich habe damit irgendwie weiterging, weil ja 90% der Einnahmen über Veranstaltungen liefen. Genau, musste ich halt schauen, okay, wohin geht's? Und dann habe ich gesagt, okay, neuer Online-Shop, kleiner Laden, alles natürlich auf erstmal, sag ich mal, mit wenig Geld trotzdem viel zu ermöglichen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das Ganze so ein bisschen so ausbauen möchte, dass es am Ende wirklich funktioniert. Ja.
Also ich muss ja sagen, wenn man bei dir auf die Webseite schaut oder auf deinen Instagram-Account, sieht wahnsinnig professionell aus, aber trotzdem mit Herz. Also ich finde, wenn man sich das so anschaut, das ist auch der Grund, warum, also ich habe ja viel von dir gehört schon in der letzten Zeit, auch natürlich über die sozialen Medien, aber wir haben uns ja bis jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, das hat sich einfach bis jetzt noch nicht ergeben. Und ich war wahnsinnig gespannt, also wirklich gespannt, diese Frau dahinter kennenzulernen, die so viel Power hat und die das so durchzieht. Und man hat auch gemerkt, wie du, also ich habe das so empfunden, dass du halt richtig angezogen hast auch nochmal.
Ja, ich habe Sachen auf jeden Fall mit Sachen auch begonnen, die ich davor gar nicht... Ach ja, wir müssen mal anstoßen.
Ja, gut, dass du es sagst. Das hätte ich wieder fast vergessen. Warte, ich mach mal hier so schräg.
Zum Wohl und vielen Dank.
Zum Wohl, sehr gerne. Herzlich willkommen nochmal. Wir trinken jetzt Champagner für alle, die uns natürlich, ihr könnt uns ja nicht sehen. Und heute trinken wir auch ein ganz schönes Tröpfchen, was, wie wir jetzt gerade merken, sehr voluminös und kräftig ist und komplex. Das ist ein Champagner, den man auch gerne zum Essen genießen kann. Und zwar kommt der von dem Champagner-Weingut Aiglé-Ourier. Und der Champagner-Macher ist Francis Aiglé. Das Besondere an diesem Champagner ist, dass dieses Champagner-Haus so auf einer Linie ist mit Jacques Celos, über den ich glaube, es war mal... In welcher Folge habe ich darüber geredet? Über Jacques Celos? Ach, mit Katharina Bambach. Mhm. Ist ja einer meiner Lieblings-Champagner-Produzenten. Das ist so hier die gleiche Liga. Da wird wahnsinnig intensiv im Weinberg gearbeitet an den Trauben. Es wird wirklich erst gelesen, wenn die Trauben perfekt sind. Es ist spezialisiert, sind sie auf Pinot Noir. Die haben nur 30% Chardonnay gepflanzt. Vor allen Dingen haben sie auch eine ganz, ganz tolle Lage, eine Grand Cru-Lage Ambonnay. Die gehört ja zu den besten der Welt. Und was noch so besonders daran ist, deswegen ist der Wein auch so komplex, dass der 84 Monate auf der Hefe lagert. Muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und was ganz typisch ist auch für dieses Weingut, das in Holzfässern aus dem Burgund ausgebaut wird. Also so wie die großen Weine, die auch da herkommen aus dem Burgund. Und all dieses zusammen, der biodynamische Anbau und dieses akribische, ergibt diese vollen, kraftvollen Champagner, die erst eigentlich wirklich auch, die brauchen auch ein bisschen Luft. Das werden wir jetzt heute Abend noch beim Sprechen noch merken, dass die wahnsinnig vielschichtig sind. Und ich hatte einfach gedacht, es passt jetzt zum Wetter. Draußen liegt der Schnee.
Und mir schmeckt es sehr gut.
Ach, das freut mich, dass ich deinen Geschmack getroffen habe. Ja, wie ihr hört, haben wir noch mal einen Schluck genommen. Mir ist gerade, als du so erzählt hast, dieses Künstlerische, da was durch den Kopf gegangen, dass mir jemand erzählt hat, also ich hatte das auch gar nicht so miteinander in Zusammenhang gebracht, dass du ja auch mal so eine Kunstaktion gemacht hattest mit unseren Kollegen schräg gegenüber von uns. Du weißt, wen ich meine. Nobelhart und Schmutzig. Möchtest du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Weil ich habe es auch nicht mehr so ganz detailliert in Erinnerung. Aber dass du das warst, finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du was zu dem Hintergrund erzählen.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob du mich mit der richtigen Kunstaktion in Verbindung bringst.
Ich denke schon.
Aber also ich habe Billy kennengelernt über eine Freundin irgendwann mal. Und das war, glaube ich, kurz bevor ich mein erstes Studio im Prenzlauer Berg ausgebaut habe. So, also muss 2016 gewesen sein. Und er war da immer sehr hilfsbereit, auch seine Erfahrungen zu teilen und auch Kontakte zu vermitteln. Und das heißt, dieser Kontakt hat sich auch immer mehr aufgebaut, auch weil ich eben versuche, wirklich auch die Produzenten zu kennen und ich das alles gar nicht selber recherchieren könnte. Also ich habe ja ist ja ein ganz kleines Projekt noch immer. Und das heißt, diese Verbindung hat sich intensiviert über die Jahre und ja, Billy hat irgendwann, hat er mal begonnen mit der ersten Kunstaktion und das war mit einem Kollektiv und da ging es um Vulven. Ich weiß nicht, da
ja, erinnern sich wahrscheinlich alle.
Genau, aber das bin nicht ich.
Echt nicht?
Nee, das bin ich.
Echt? Aber jeder, also mit jedem, den ich jetzt gesprochen habe, hätte ich jetzt vielleicht ja wirklich besser recherchieren sollen. Das ist jetzt mein Fehler.
Ach, das ist aber interessant. Nee, das war nicht ich. Das war aber die erste Kunstaktion, die sie dort gemacht haben. Und ich habe auch schon fast geahnt, dass du das vielleicht, genau. Und ich weiß nicht, war ich die zweite oder die dritte? Auf jeden Fall haben sie seitdem, nutzen sie das Schaufenster eben auch, um Kunst zu zeigen. Und ich war eben später und habe da Skulpturen gezeigt. Das heißt, es ist nicht so ein spektakuläres, sage ich mal, Thema gewesen, aber es war natürlich schön, weil so dieses Kulinarische, die Werte, die irgendwie ähnlich stehen und natürlich ist, obwohl ich das immer auch versucht habe, sehr stark zu trennen, ist es natürlich trotzdem eins und viele Dinge liegen auch übereinander, Themen, die einen interessieren und so. Und deshalb fand ich das schön, aber es war eben nicht diese Aktion, die auch so viel.
Und die Skulpturen, die man dann im Schaufenster sehen konnte, was waren das für Skulpturen?
Also ich arbeite ja ganz viel mit sehr unterschiedlichem Material. Das auf der einen Seite sowas, also vor allem Stahl, also was sehr hartes, was auch so sehr körperlich im Arbeiten daran ist. Und auf der anderen Seite mit so sehr fragilen Sachen. Das hat eben, am Anfang waren es eben Lebensmittel. Später sind es andere auch organische Stoffe geworden, weil mich eben dieser Transformationsprozess nach wie vor sehr interessiert. Schon auch mal mit Essen und den Menschen und was da passiert in einem installativen Gefüge. Aber eben nicht, es geht eigentlich nicht ausschließlich so ums Essen, sondern eher um diese Veränderungsprozesse auch und wie sich Dinge weiterentwickeln und dass Dinge nicht gleich bleiben. So, und diese Schönheit, die das Ganze natürlich auch in sich trägt. Und das heißt, es sind immer Formen, wo diese Materialien irgendwie in Dialog treten und sich auch vielleicht verändern in ihrer Wirkung und diese, genau, und halt vor allem auch die äußeren Einflüsse, das heißt Licht, Feuchtigkeit, das hat alles auch eine Auswirkung auf die Arbeit und du kannst eigentlich, wenn du genau hinsiehst, eben auch beobachten, dass da was passiert. Das sind natürlich langwierige, meistens längerwierige Prozesse, aber also die Arbeiten, die da im Schaufenster hingen, das war eine Serie Body of Work, die ich mal im Vorjahr, glaube ich, oder ein halbes Jahr zuvor im Haus der Kunst gezeigt habe bei so einer Veranstaltung. Und das ist total spannend, weil auch da die ausgewählten Skulpturen zum Beispiel, die also über 2 Monate, 3 Monate diesem direkten Licht die ganze Zeit von der Straße ausgesetzt waren, wo sich diese Oberflächenstrukturen schon total verändert haben. Also so, genau, das war die Serie, die dort drin hing.
Ja. Ich finde das total spannend. Also vor allen Dingen, weil du ja auch wirklich so jemand zu sein scheinst, der halt wirklich mehrere kreative Prozesse nebeneinander durchleben kann. Also einmal dieses mit dem Kunst und dem...
Das einzige Thema ist die Zeit.
Ja, das glaube ich. Aber ich finde das wirklich toll. Also ich glaube, das ist halt auch, was du da machst, das hat wirklich auch so eine Vorbildfunktion, weil das eben auch zeigt, dass wenn man das, was man so als Vorstellung hat, und wenn man dann auch anfängt, das umzusetzen, dass das Dinge auch in Gang kommen und Bewegung reinkommt und wenn man Ziele formuliert und vor sich sieht, dass man dann halt auch drauf zugehen kann. Und ich glaube, so wie du es beschrieben hast, dass es ja auch ein Prozess war. Du hast dir wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass du Passpralinen eines Tages in der Form, wie es jetzt existiert, haben würdest.
Nee, ja, auf jeden Fall nicht. Ja, vor allem, weil ich eigentlich ja in die Kunst wollte und eigentlich mich eher so aus dem Gastronomischen, sage ich jetzt mal grob, herausnehmen wollte. Aber es ist eigentlich ganz schön, zurückzukommen und dann aber auch natürlich mit einem klareren Blick. Das hat auch seine Zeit gedauert. Also mein Ansatz war auf jeden Fall das Gegenteil von einem pur unternehmerischen, von einer unternehmerischen Herangehensweise. Aber ich würde sagen, es hat eben auch eine gewisse Zeit gebraucht, wirklich zu wissen, was ich auch möchte und vielleicht auch erstmal gewisse Sachen noch besser herauszukristallisieren. Also ich bin auch dickköpfig, wenn ich mir was in den Kopf setze und natürlich verändern sich die Dinge trotzdem und auch meine erste Vorstellung hier in Berlin, was ich da aufziehe, Kunst und Essen, und ich wusste genau, kannte natürlich niemanden in der ganzen Stadt, aber ich dachte, so, also ich mach das jetzt und das wird so, und dann wurde mir erstmal klar, ja, und dann hat sich natürlich auch alles wieder verändert und alles weiterentwickelt und ich habe erstmal auch noch eine Zeit gebraucht, um jetzt zu dem Punkt zu kommen, zu verstehen auch so, was ich vielleicht mir auch vorstellen kann und wie das Ganze funktionieren kann und was es auch bedarf. Also als ich nach Berlin kam, da war sicherlich meine Einstellung, etwas Gutes setzt sich auf jeden Fall durch, so. Und das ist natürlich nicht immer so. Es braucht schon noch ein paar andere Sachen und das, ja, muss halt immer.
Was würdest du da nennen, was es an anderen Sachen dann braucht, damit sich was Gutes durchsetzt? Was ist deine Erfahrung, was du benötigt hattest?
Also was es auf jeden Fall benötigt, da haben wir ja schon mal kurz am Telefon drüber gesprochen, ist dieses Thema, auch Dinge abgeben zu können. Und ich habe am Anfang begonnen, mir haben ein paar Freunde bei Sachen geholfen, aber ich habe versucht, so viel es geht selbst zu machen. Einfach, ich hatte wenig Budget, ich musste schauen, dass es funktioniert. Also klar, ich habe da umgebaut, ich habe dieses Studio, einen Kredit aufgenommen, dieses super teure Studio aufgebaut, das ist repräsentativ. Aber so richtig lange war das dann auch nicht der optimale Ort. Das heißt, es war schon auch teures Lehrgeld, das ich natürlich auch weiter abzahlen werde und trotzdem wieder neues Geld brauche, um dann wieder unternehmerisch weiterzukommen. Also ich habe jetzt erst im letzten Jahr, glaube ich, auch verstanden, dass es wirklich Sinn macht, Fachbereiche abzugeben und auch, wenn es erstmal sich anfühlt, wie viel Geld, dass man da jetzt erstmal in eine Sache wie Webseiten, Auftritt, SEO, das kann ja endlos weitergehen, was alles wichtig ist, auch vielleicht sowas wie PR oder so. Ich habe immer gedacht, ach nee, ich muss das irgendwie selber schaffen. Aber ich glaube, wenn man halt an der richtigen Stelle, an die richtige Person, deren Fachgebiet das auch ist, abgibt, dann ist eben das Ergebnis auch viel größer als diese am Anfang groß empfundene Investition.
Da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, Das ist auch sowas, so ein Irrglaube, also dass man halt so viele Sachen selber machen kann.
Ja. Schon allein die Zeit. Die Dinge rutschen ja auf den Listen immer weiter nach unten, weil das Wichtige, Alltägliche ständig alles einnimmt.
Ja, und man darf halt nicht vergessen, dass es eben halt auch seinen Sinn hat, dass die Menschen um einen herum, also dass es Anbieter gibt um einen herum, die halt auf die Dinge spezialisiert sind. Und es gibt halt auch einen Grund, warum sie nur das machen.
Ja,
und du hast recht, dass es am Anfang manchmal, ich sag jetzt mal, der Igel in der Tasche irgendwie ist.
Wie war das bei euch? Ist ja jetzt schon, was, 10 Jahre oder 15 Jahre?
Ein bisschen mehr als 10 Jahre sind wir jetzt selbstständig. Ja, also ein paar Sachen habe ich von Anfang an outgesourced, sag ich jetzt mal. Also mir war klar, dass wenn das Unternehmen wächst und so groß, wie es jetzt halt ist, wir haben immer so zwischen 30 und 40 Mitarbeitern. Es
kommt von Anfang bisschen, an?
Nee, wir haben mit 16 haben wir angefangen, mit 16 Mitarbeitern. Dass man halt die Lohnabrechnungen nicht selber macht, weil einfach auch die rechtlichen Grundlagen halt sehr, sehr wichtig sind. Ja. Und dann Lohnbuchhaltung, wenn man dann endlich den richtigen Steuerberater hat, also haben wir ja auch im Anlauf noch im zweiten gebraucht, dass die das halt auch machen, dass man denen zuarbeitet. Und natürlich, dass man seine Buchhaltung komplett unter Kontrolle hat, aber dass da Menschen sind, die das halt hauptberuflich machen und dann auch wissen, worauf man achten muss.
Ja.
Natürlich PR, Werbung ist ganz klar. Auch wenn Tim als unser Vorbild Zugpferd natürlich eine wahnsinnige tolle PR hat und alleine durch die letzten Jahre mit den TV-Shows und was alles mit dazu gekommen ist und mit unserem allgemeinen Bekanntheitsgrad, trotzdem muss man das ja auch alles ein bisschen steuern und gucken, dass es in den richtigen Bahnen läuft. Dann Webseite, also so, das sind halt so Dinge. Es gibt viele gute Leute, die dafür bezahlt, die das halt wie du es schon gesagt hast, hauptberuflich machen, dass man sich auch drauf verlassen kann.
Ja.
Und auch wenn bei mir jetzt neue Herausforderungen auf mich zukommen, und passiert halt immer wieder, dann wäge ich auch wirklich ab und sage auch, nee, das, also es gibt ich bin total neugierig und ich lerne total gerne dazu. Ich bin auch jemand, der möchte gerne alles selber können. Ja. Aber zu wissen, dass man es kann, aber dass jemand anders es eigentlich tausendmal besser kann. Ja. Also ich will es verstehen, das ist mir immer ganz, ganz wichtig.
Total, ja.
Aber die Zeit, die man dann nutzen kann, weil jemand anders das macht für einen, die dann übrig bleibt, die man dann in sein Unternehmen, seine Mitarbeiter investieren kann, die ist halt unbezahlbar, muss man absolut, ganz ehrlich sagen. Ja, also die Erfahrung hast du ja wahrscheinlich auch gemacht.
Ich meine, bei mir hat es ja schon angefangen, dass ich gedacht, okay, ich fange jetzt mal an und wenn ich mir dann Mitarbeiter leisten kann, dann kommen die Mitarbeiter. Und das hat sich auch in meiner jetzigen Einstellung verändert. Du musst halt auch erstmal mit einem Team, kannst du viel mehr schaffen, als du es alleine jemals könntest. Und ich glaube, auch da ist dieses lieber einen Schritt weitergehen und ein bisschen was wagen und zusammen dann was Ordentliches aufbauen und die Bereiche auch da wieder aufteilen an die richtige Fachkraft, bringt einen auf jeden Fall weiter als so
alle. Ja, ja, also ich finde, da muss man auch, oder ich mache das auf jeden Fall, großzügig denken manchmal, also was so Personal angeht, versuche ich halt immer ein mehr dazu haben, als ich vielleicht jetzt brauchen würde, um alles gerade so zu deckeln, weil die Erfahrung eben zeigt, wie jetzt das Leben jeden Tag, dass sich Dinge einfach verändern, Menschen werden krank, die kündigen, auf einmal kriegt man eine Veranstaltung rein, einer muss plötzlich Urlaub nehmen, weil was mit der Familie ist. Mhm. Und das gibt einem eine Flexibilität, die wichtig ist, um einfach diesen Grundumsatz im Unternehmen einfach auch aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und das ist mit anderen Dingen auch so. Also ob das jetzt mit den Mitarbeitern ist oder mit Materialien. Wir sind so jemand, also ein Unternehmen, was halt versucht, wahnsinnig viel Dinge in Vorbereitung im Rückhalt zu haben. Ob das jetzt beim Essen ist, ja, dass man gut vorbereitet ist, aber auch Kleinigkeiten, also ob das jetzt der Guest-Check ist, mit dem man die Rechnung ausdruckt oder Briefpapier oder Besteck oder Gläser, falls man dann doch spontane Veranstaltungen hat. Und also meine Mitarbeiter nennen mich immer Mrs. Mise en Place. Weil ich gesagt habe, macht euch euer Mise en Place. Das
macht
ist das Wichtigste.
Aber, Sinn,
aber es ist so. Also wenn du gut vorbereitet bist, also übergut
dann
vorbereitet,
kann
dann
nicht,
kann fast nichts. Man kann, es kommt immer was, was einen umhaut, aber man wird nicht so umgehaut, dass man dann irgendwie platt auf dem Boden liegt, sondern man ist doch noch so halb schräg und denkt sich, knapp dran vorbei. Man kann nicht auf alles im Leben vorbereitet sein, aber das ist schon so das, was, und wir haben auch, ich habe für Tausende von Euro Lampengestelle bei mir im Lager liegen, weil wir ja so Spezialanfertigungen haben, die, wenn dann das einmal kaputt geht, dann dauert halt die Produktion über 2 Wochen, also zwischen 2 und 4 Wochen.
Und das
kostet ein, so ein Teil kostet dann halt 800 Euro, 1000 Euro. Und ich kann ja dann nicht irgendwie 4 Wochen lang nackte Lampen auf so einem Trapez, wenn die Leute, wenn die Gäste die Treppe hoch und runter gehen, um auf die Toilette zu gehen, sich Hände zu waschen, dann denken sie, was ist denn mit denen nicht ganz sauber?
Ja.
Und deswegen habe ich wirklich von allem immer ein Stück da und wenn eins kaputt geht und ersetzt wird, aber es sind halt mehrere tausende Euro, die sich da stapeln. Manchmal liegen die dann 2 Jahre da und manchmal geht's dann aber ganz schnell und dann ist auch einmal alles wieder weg.
Gleich,
und da brauchst du,
Also
es ist ganz verrückt, ne?
Ja.
Und es ist auch, das geht über Glühbirnen und anderen Kladderadatsch, aber ich bin halt immer gerne vorbereitet.
Ja, das ist sehr gut auf jeden
Fall. Aber man muss halt sich auch darüber Gedanken machen, dass es halt auch Geld kostet, ne?
Ja. Ja, genau, aber so dieses Thema, dieser Gedanke, das ist so viel Geld, ist halt, also das ist zumindest, was ich mit, ich habe natürlich beobachte auch immer alle anderen, was, wie machen die das, was, alles, was ich mitkriegen kann, will ich natürlich auch irgendwie mir ansehen können, damit ich davon auch lernen kann. Und so, also mein Fazit der letzten Jahre ist, das Geld, das ich reinstecke, das kommt auf jeden Fall, das, man darf sich da nicht zu viel Sorgen machen, wenn man ein gutes Konzept hat. So, dann.
Man muss halt nur Geduld haben, weil, teilweise, ne?
Ja.
Und auch dran glauben. Und man darf nicht halt irgendwie nach 3 Monaten aufgeben.
Ja.
Weil ich denke auch, gerade in unserer Branche, dass die Konzepte sich auch erstmal bei den Gästen im Kopf, bei den Kunden im Kopf auch einfach abspeichern müssen und dass sie einen immer wieder dann mit, wenn sie den Bedarf haben, mit einem verknüpfen.
Das die muss Reichweite muss ja so lange aufgebaut werden. Also ich finde das auch unglaublich. Also wenn ich jetzt überlege, und was ich auch erst jetzt erkannt habe, ist, dass dieses ganze Thema, also durch diese Veranstaltung war es ja immer relativ einfach. Du triffst jemanden, besprichst, es gibt eine Verkostung, so alles ist klar und dann ist irgendwann die Veranstaltung. Aber diesen Privatkundenmarkt auch zu erreichen, die Menschen zu erreichen, das ist halt mehr als einen Online-Shop zu haben. Du musst halt auch den persönlichen Kontakt haben können. Es muss die Möglichkeit geben, dass jemand zu dir kommen kann und sich mal was verkosten kann oder irgendwie diese persönliche Bindung ist so wichtig. Und das habe ich, also auch jetzt Berliner Kunden, die jetzt, das sind auf jeden Fall die allermeisten kommen wieder. Und klar, online kommen auch Leute wieder, aber es gibt natürlich auch zahlreiche Leute, die es irgendwo mal online finden und dann bestellen sie und dann ist es wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Also dieses System, wen verbinde ich denn mit einem Produkt oder mit einer Sache oder einem, so diese Nähe, die ist schon total wichtig. Und das mir, ich war früher, ich habe immer gedacht, oh, ein Laden, so viel Menschenkontakt, liegt mir das überhaupt? Ich bin so in der Tendenz eigentlich ein schüchterner Mensch. So, ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Und mittlerweile, ich freue mich schon richtig. Ich will auch auf jeden Fall noch so ein Aperitivo-Konzept aufbauen, weil ich natürlich auch, weil das einfach die Nähe noch enger setzen kann mit so einer Alltagsthematik, weil die Pralinen ja doch schon in den allermeisten Fällen was für besondere Anlässe sind. Und dann mit einem hochwertigen Alltagsthema will ich da eigentlich noch drauf gehen.
Könntest du das kurz erläutern für die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum du jetzt sagst, es ist jetzt keine Alltagspraline im übertragenen Sinne? Für diejenigen, die noch nie was von dir probiert haben?
Also die Pralinen sind handgefertigt und aus möglichst saisonalen Zutaten. Das geht natürlich bei der Kuvertüre nicht, aber die kommt dann eben von einem ganz Holger Enfeld, das sagt dir wahrscheinlich schon was. So ein Berliner Urgestein in der Schokoladenszene.
Ich nicke, falls ihr das jetzt nicht hören könnt. Ich habe ja gesagt.
Ja. Und der macht unfassbar tolle Produkte, wo jede Charge schmeckt anders und das ist halt wie bei Kaffee auch, nur dass man das bei den meisten Herstellern eben nicht mehr schmeckt, weil es halt in irgendeinem gewissen Geschmacksbild wird da nachgeeifert und eine Sorte soll immer wieder gleich schmecken. Und das ist halt total schön, mit so Menschen zusammenzuarbeiten. Und dieser Aufwand und ich habe Formen anfertigen lassen, erst gestaltet anfertigen lassen, wir so Verpackung anfertigen lassen. Also wenn man so alles so genau nimmt und es so umsetzen möchte, wie man möchte und nicht etwas rein vorgefertigtes nutzt oder sich eine Standardverpackung mit Logo aufdrucken, das ginge ja auch alles. Aber und das finde ich in Japan so schön, ist, da geht es ja auch dieses von Anfang bis Ende. Keiner beherrscht diese Kunst so sehr wie die Japaner, wo das Handwerk so gewertschätzt wird und dann gleichzeitig ist es aber nicht vorbei, nachdem etwas produziert ist, sondern auch, wie es später an denjenigen, der es bekommt, auch übergeben wird. Und so, das ist ja ein eigenes Handwerk dort, Verpackung. Und ja, also das war mir von Anfang an wichtig, dass all diese Punkte irgendwie übereinstimmen und natürlich dass auch Mitarbeiter ein anständiges Gehalt bekommen können. Ich meine, es ist auch immer die Frage im Verhältnis. Zu anderen Branchen ist es ja sehr schwierig, ein anständiges Gehalt. Aber eben zu versuchen, da so einen richtigen Sinn zu machen, dass so eine Wertschätzung vorhanden ist, eben mit allen, die irgendwie an der Sache beteiligt sind. Und wenn man das eben mal durchrechnet, dann lohnt sich das alles von hinten finanziell nicht. Aber das ist halt wie in der Sternegastronomie, wo, wenn man keinen Wein auch verkaufen würde, dann wäre es auch noch schwieriger. Und ich denke, die Pralinen haben natürlich auch ihren Preis. Das heißt, 4 Stück kosten 19,90 Euro. Und das ist das kleinste Set. Und dann wird es natürlich ein bisschen günstiger, wenn man das größere Set nimmt. Aber Das heißt, es ist nichts, was man sich mal eben zum Reinschwerfen nebenher im Alltag kauft. Und ich meine, auch wenn man es isst, ist es auch meistens so, dass man jetzt nicht 10 davon auf einmal essen möchte, weil es auch intensiv ist und man sich erstmal auf diese ganzen Ebenen einlassen muss, wie beim Wein auch.
Kannst du ein paar Geschmacksrichtungen, die du gerade anbietest? Ich habe gerade in das kleine Päckchen reingeluckt, was du mir freundlicherweise mitgebracht hast. Ich freue mich auch schon sehr drauf.
Genau, also wir haben gerade... Also der Klassiker, das ist so das, womit auch jeder wahrscheinlich was anfangen kann, ist die gesalzene Haselnuss. Das ist einfach nur pur Haselnuss, ein bisschen Kuvertüre, Salz. So grundsätzlich süßen wir auch nur mit der Kuvertüre, bis auf kleine Ausnahmen, wenn, also zum Beispiel in der Edition 57 mit Pflaume mit Blüte, da sind oben noch getrocknete, leicht gezuckerte Blüten drin. Das ist jetzt nicht wie kandierte Veilchen, überhaupt gar nicht, sondern es ist eher, also aus diese Blüten werden in Zucker gerieben und Zucker ist ja wie Salz, entzieht Feuchtigkeit, entzieht Aroma und wenn die dann wieder getrocknet werden, ist das super intensiv und ja, deshalb da ist dann schon ein bisschen zu, aber es soll eben auch um die Zutaten gehen, um die Kuvertüre, aber auch um die anderen Zutaten und die Haltbarkeit ist dadurch natürlich auch geringer, dadurch, dass eben wenig Zucker oder Konservierungsstoffe drin sind. Aber dafür hast du eben ein frisches Produkt, das auch ein besonderes Geschmackserlebnis ist. Dann haben wir was mit Tanne und auch eins mit, was mit Fichtenspitze, das ist dann so ätherischer ein bisschen. Hopfen, Lavendel, wo man ja auch immer ein bisschen aufpassen muss, weil Lavendel ja schnell so seifig wird. Mhm. Das heißt, es ist auch wirklich dann ein Hauch. Man muss sich da auch einlassen, man das nicht zum Nebenher einfach mal einwerfen. So, genau.
Beim Fernsehen und Schachtelpralinen. Sondern es ist wirklich ein Genuss, wie ein Glas Wein.
Genau.
Kann man das vergleichen oder wie ein Glas Champagner?
Absolut.
Ja. Und soll ich mal nachschenken, unserem Champagner?
Ja, zum Beispiel, das gibt's jetzt gerade nicht, aber gerne.
Darf ich mal?
Ja.
Ich unterbreche mal ganz kurz, wenn ihr das hört, ich schenke nach.
Hört sich schon wunderbar an. wir haben eine Sorte, die ist aber dann, jetzt gibt es keine Blüten mehr. Ich habe eigentlich von allem dieses Jahr irgendwie zu wenig gehabt, weil ich auf Veranstaltungsbasis ja immer, da war Haltbarkeit sowieso kein Thema, was ich ja geliebt habe, weil du dann natürlich viel mehr auch mit Konsistenzen spielen kannst. Was, sobald es um Versand, um eine gewisse Haltbarkeit, da muss etwas auch standhalten können und darf nicht nur 2 Tage haltbar sein. Aber wir haben eine Sorte, die ist mit Dillblüten. Und da sind ausschließlich getrocknete, ganz leicht gezuckerte Dillblüten drin. Aber dieses erstmal ist die Konsistenz überraschend. Natürlich, wenn man jetzt an eine Praline denkt. Aber diese Intensität ist auch so, also es ist so intensiv, dass es, ja, also total toll. Ja.
Ich bin gespannt.
Ja.
wenn ich mich jetzt so an unser Gespräch erinnere, es gab einen Punkt, wo du gesagt hast, du wolltest eigentlich aus der Branche Gastronomie raus oder weg davon. Gab es da einen Auslöser oder ein oder mehrere Gründe dafür, die dir jetzt einfallen?
Ja, also es gab zum einen ist zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, also mich hat dieses Qualitätsbewusstsein extrem gestört, dass außen hui, innen pfui, also so extrem wie es nicht, also mein Lehrbetrieb ist auch ganz toll gewesen, wirklich, da habe ich so viel mitgenommen, was aber mich womöglich dann auch später noch mehr sensibilisiert hat für, es ist halt überall auch, wenn jemand Handwerk oder wenn Unternehmen, in Unternehmen handwerklich sehr gut gearbeitet wird, dann trotzdem werden solche absoluten Großhandel-Standardzutaten verwendet, wo überhaupt nicht nachgefragt wird, was woher kommt oder ob es da vielleicht auch eine Alternative gäbe oder so. Das war ein Punkt, der mich gestört hat. Dann war ein Punkt dieses Thema, etwas ständig zu reproduzieren. Also das war dann diese kreative Seite, die mir gefehlt hat. Ich möchte eigentlich nicht etwas immer wieder reproduzieren, sondern etwas neu gestalten.
Du meinst sowas wie, also eigentlich Fließbandarbeit?
Genau, also was natürlich in jedem Unternehmen, das ein bisschen größer ist, in der Konditorei, da gibt's dann halt natürlich, macht ja auch Sinn, Posten. Und das ist, glaube ich, auch, wenn dieses Handwerkliche das Einzige ist, was du, also oder das dich komplett ausfüllt, dann ist es auch nicht unbedingt eine schlechte Arbeit, sondern es ist, bei mir hat da einfach eine Komponente gefehlt. Und das dritte war dieses Thema Wertschätzung. Allgemein das Handwerk oder vielleicht dann auch die Gastronomie, aber dieses Bild, ach ja, was machst du? Okay, ist gleich so downgrade. ja, das war auf jeden Fall auch ein Thema, das mich gestört. Und diese Komponenten dann zusammen und als ich dann eben auch für mich entdeckt hatte, dass anderes Material und andere irgendwie eine Art von Kreieren und Gestalten, Formen, dass es das auch gibt, ja, da war für mich klar, dass ich mich erstmal davon lösen würde. Ja.
Wenn du jetzt deine Zeit Revue passieren lässt, wann hast du angefangen, die Ausbildung zu machen damals?
2008 bis 2010.
Und du hast die Ausbildung gemacht als
Konditorin.
Konditorin. Ja. Und bist ja lange in dem Segment dann angestellt gewesen. Mhm. Gab es jetzt für dich, weil der Podcast heißt ja auch Frauen in der Gastronomie, so Momente, Punkte, Situationen, wo du dich, wo du gespürt hast, dass du als Frau vielleicht anders behandelt wirst als Mann, als ein Mann, oder dass sogar, dass du das so als negativ empfunden hast, dass dir das auch zu denken gegeben hat?
Also, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, also zum Beispiel, als ich in Berlin ankam und so ein bisschen in der Gastronomie meine Fühler ausgestreckt habe. Ich habe das Gefühl, also am Anfang hat mich das auch sehr wütend gemacht, aber ich hatte ständig das Gefühl, die Leute denken, ich bin Tochter vom Beruf und mache das Spiel mal jetzt so ein bisschen rum. so, jetzt kann ich da auch drüber stehen, aber mich hat das total gewurmt, weil ich gedacht habe, woher kommt diese Ansicht? So, und ich glaube, das hat ganz klar damit zu tun, dass man weiblich ist und irgendwie jung vielleicht auch. So, und das gab's natürlich früher auch schon. Also dieses, so, wenn ich jetzt auch mit, also ich habe, wenn ich mit ehemaligen Kollegen auch spreche, bei mir war es halt so, ich war sehr jung und auch sehr wissbegierig. Das heißt, ich habe gewechselt und da war diese, sage ich mal, klassische hierarchische Struktur vielleicht auch gar nicht. Ich habe das nicht als so schlimm empfunden, weil ich so viel lernen konnte dadurch. Aber es gab natürlich ständig schon, also dieses Thema, wirst du für voll genommen, habe ich definitiv oft mitbekommen. Und wenn ich dieses ganze Spektrum überblicke oder diese ganze Szene, dann ist auch, also auch in der Konditoreibranche, die mir ja jetzt noch, wo ich noch ein bisschen tiefer drin war, es waren eigentlich alle Vorgesetzten waren Männer. Es waren also alle in Führungspositionen. Und wenn irgendwer neu belegt wurde, dann war das immer auch wieder ein Mann, auch wenn es eine weibliche, höher qualifizierte oder meines Erachtens zumindest, ja, das ist natürlich auch.
Ja, aber subjektiv, es ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich.
Ja, genau, es ist nicht so ungewöhnlich.
Auch, dass Männer und eigentlich eher Männer auf jeden Fall, befördern, ja. Und ja. Ja, das ist ja, glaube ich,
sogar. Und ich meine, das gab es ja schon im, sag ich mal, kurz nach der Ausbildung oder ich schon 2 Jahre aus der Ausbildung. Und da kamen Jungs, die gerade die Ausbildung fertig hatten, gefühlt noch ganz kleine Burschen waren, die haben ein höheres Gehalt bekommen als jemand, der 5 Jahre, als eine Frau, die 5 Jahre einfach nicht gut verhandelt hat. Also, und ich erinnere mich auch noch, ich bin da auf jeden Fall ein absolutes Paradebeispiel. Ich habe ja immer, wenn ich nach einer Gehaltserhöhung gefragt habe, habe ich mich gefühlt, als würde ich meinen Vorgesetzten nach seinem persönlichen Geld fragen. Hey, willst du mir was von deinem abgeben? So, also es ist mir so schwer gefallen. Und das ist, würde ich schon sagen, eine, sage ich mal, zumindest verbreiteter, eine, schon eine weiblichere Eigenschaft. Dieses alles hinterfragen, sich zu hinterfragen, ist man überhaupt gut genug? Und dann eben auf der anderen Seite auch eben dieses Nicht-Hinterfragen ist wahrscheinlich ein bisschen männlicher und dadurch, ja, ist man halt Forscher und
Das so. Habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass halt die Gehaltsstrukturen also teilweise wirklich sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, ich hatte mich damals mit Ilona Scholl darüber unterhalten, dass wir das zumindest so handhaben, dass wir da geschlechterunabhängig
bezahlen. Das finde ich super.
Weil bei uns geht's halt darum, welchen Posten du belegst, auf welchen Posten du arbeitest und ob du jetzt Kommi, Demi oder Chef bist. Und da geht's halt um die Position. Ja. Aber ich kann mich auch erinnern, als ich im Hotel gearbeitet habe, dass ich teilweise auch nicht so gut verhandelt habe. Und ich glaube, dass man sich heutzutage viel zu oft immer noch unter Wert verkauft. Mhm. Weil man vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, weil man in der Situation ist, man ist eine Frau und man hat schon das Gefühl, ja, man bekommt den Job vielleicht nicht, weil man eine
Frau ist. Jemand entscheidet da über einen. Oder
ja,
über
und dann die, kommst du ja noch hin und sagst, wir sitzen so und so viel Geld, weil du denkst, das ist eben das Geld, was die Wertschätzung auch zeigen würde. Aber du immer im Hinterkopf hast, naja, aber wenn das jetzt zu viel ist, ne, weil der denkt,
das wird das dann vielleicht nichts?
Genau. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen. Auf
absolut,
jeden Fall.
Und das muss aber natürlich schon irgendwie jung. Ich würde auch nicht sagen, dass ich so aufgewachsen bin, dass, also es bei uns, meine Mutter hat auch immer gearbeitet und so, mein Vater ist schon eher der konservative Typ, aber es ist nicht so, dass ich würde sagen, so groß geworden bin, dass es so super klassische Strukturen bei uns gab. Aber trotzdem ist es auch so tief in mir verimpft, dieses Gefühl.
Aber ich glaube, das ist die Gesellschaft.
Ja, das ist halt die Gesellschaft.
Also mir in der Familie war es ja auch sehr ähnlich, dass ich jetzt nicht mit diesem klassischen Mann-Frau-Denken da in die Arbeitswelt gegangen bin, weil ich auch mein Ausbildungsbetrieb war irgendwie sehr vorbildlich und sehr entspannt. Und da ging es halt um Arbeitsleistung. Also bei mir war es so, bis zum gewissen Punkt, bis ich in den Hotelbereich gegangen bin, war es in den Restaurants doch oft so, dass eigentlich die Leistung gezählt hat. Mhm. Und dass über die Leistung eben dann auch die Wertschätzung vom Arbeitgeber kam. Und als es dann Richtung Hotel ging und da so ganz harte hierarchische Strukturen geherrscht haben, also, und die waren wirklich hart, da hat es dann irgendwo auch ein bisschen gehabert, muss ich sagen. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch, bin auch ich da hingerutscht, dass ich auch an meinen Leistungen teilweise gezweifelt habe, obwohl die offensichtlich sehr gut waren, weil wir ja dann auch mit den guten Benotungen und den guten Besprechungen und auch mit den Auszeichnungen, die auch ich in der Zeit erhalten habe, Wertschätzung bekommen haben. Und trotzdem, wenn so starke Strukturen, starke Hierarchien herrschen, ist es natürlich schwierig, da seine Flügel auszubreiten und sein ganzes Können zu zeigen. Und ich versuche heutzutage, meine Mitarbeiter, auch wenn ich vielleicht auch ab und zu mal sehr streng bin,
gerade aber jetzt, das eine schließt das andere nicht aus, finde ich. Also ein guter Vorgesetzter, eine gewisse Struktur muss man ja irgendwie auch vorgeben.
Aber das, ich versuche sie immer wieder zu ermutigen, indem ich auch selber an mich gehe und sage, hast du jetzt die besten Möglichkeiten? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Mensch, und ich spüre die Verantwortung, die ich habe. Ich bin Chefin und ich möchte meinen Mitarbeitern bestmögliche Arbeitsbedingungen geben und zeigen, dass sie sich, also dass sie ihre Ideen auch zeigen können und Vorschläge bringen können. Mhm. Und versuche auch immer wieder auf sie zuzugehen, wenn ich merke, ach, jetzt hast du vielleicht jemanden abgebügelt oder nicht genug, warst jetzt nicht offen genug, dann gehe ich auch hin und sag, sorry, heute war ich ein bisschen genervt, weil es ist ja auch ein bisschen was passiert. Es ist ja momentan ein bisschen schwieriger als sonst, weil eben so viel auf einen einprasselt, dass ich dann sage, hier, ich weiß, du hast eine Idee, bitte erzähl mir davon. Und momentan versuchen wir viele Ideen unserer Mitarbeiter umzusetzen. Mhm. Und damit sie auch merken, dass wir sie wertschätzen, dass ihre Meinung uns auch wichtig ist.
Ja.
Aber das muss man auch lernen, als Arbeitgeber, als Vorgesetzter. Wichtig ist, dass man es will und dass man es zeigt.
Ja.
Ich glaube, das ist es. Und dann sollte es.
Ja, weil eine Wertschätzung ist ja auch, also so habe ich das auch immer kennengelernt, eine Wertschätzung ist mehr wert als jede Bezahlung im Unternehmen. Mhm. Also in einer Struktur zu sein, wo du das Gefühl hast, du kannst da irgendwie mitgestalten. So. Ja. Wie ist es denn bei euch? Weil du hast ja auch dieses Thema Nachwuchs ist ja ein wichtiges Thema und auch so, ist es bei euch so, bei euch bewerben sich auch nach wie vor mehr Männer als Frauen wahrscheinlich? Ist das so?
Also, nein. Also ich finde, dass sich das für den Beruf der Köchin und des Koches sehr positiv verändert hat und dass ich mehr Frauen für den Beruf erwärmen können inzwischen. Wir deswegen mehr Bewerbungen bekommen und wir auch froh sind, dass wir immer wieder Frauen ausbilden dürfen, dass die bei den, ich sag jetzt mal, im Servicebereich Restaurantfach, den Beruf will halt keiner mehr lernen. Mhm. Also, ich, es ist schon lange her, dass ich jemanden hatte, der den Beruf wirklich dann zu Ende gelernt hat. Und,
ist es dann auch, dass das so viel abgebrochen wird?
Man darf halt nicht vergessen, dass das halt wirklich so ein High-Maintenance-Job ist. Ne? Du musst halt immer präsent sein. Du musst immer beim Gast, wenn du am Gast stehst, musst du einfach perfekt sein, wenn es mir tut. Ja, also das ist ja die große... wirst ja im Prinzip gefüttert mit Informationen. Wir sind ja nicht umsonst so... so gut bewertet. Also wir sind ja Perfektionisten. Tim ist Perfektionist, ich bin Perfektionist. Alle Mitarbeiter, die mit uns arbeiten, wissen das und sie versuchen auch danach zu streben. Mhm. Und unsere Kriterien sind schon anspruchsvoll, würde ich sagen. Weil unsere Idee ist, dass jeder Gast ein perfektes Erlebnis hat, wenn er bei uns ist. Und das weißt du genauso gut wie ich, dass das wirklich hunderte von Handgriffe sind, die dazu führen, und alle Mitarbeiter, die dazu führen, dass es dann so weit kommt oder eben auch nicht. Und da braucht an dem ganzen Rädchen halt nur einmal eine Sache, was nicht gut laufen. Und dann, meistens ist es entweder so, dann nimmt es sowieso so ein... Du weißt, was ich meine, oder? Ist so ein kleiner Tropfen, der sich dann auf einmal zu so einem, wie auf so einem See, du wirfst so ein Steinchen rein und auf einmal wird dieser Kreis immer größer und größer. Und dann denkst du, oh Gott, was passiert? Ja, das ist so, das Positive ist natürlich, man lernt durch Situationen und immer wieder dazu.
Ich glaube, das ist so viel Gold wert. Also ich denke schon darüber nach, wenn ich jetzt auch ein bisschen auch noch gastronomischer werde durch dieses Aperitivo-Konzept, dass ich eigentlich noch mal irgendwo ein Praktikum machen müsste. Weil du ja auch, wenn du im Restaurant direkt am Gast bist, du ja so viele Situationen erfahren darfst, wo auch die auch sicherlich eine Herausforderung darstellen. Also du musst ja immer Fassung bewahren, auch wenn es mal, sag ich mal, extrem wird. Und das finde ich schon bewundernswert, wenn man dann mitbekommt, wie gut solche Situationen gemeistert werden.
Und das ist ja...
Es ist ja nicht immer nur schön, es passieren ja manchmal...
Ja, es ist... Kommunikation ist schwierig manchmal. Ja. Manchmal, man sieht das ja auch in unserer heutigen Gesellschaft, wenn man den Fernseher anschaltet, wie unterschiedlich Worte auch aufgenommen werden. Das kommt ja noch mit dazu, dass Worte und Gesten dazu sind ja auch immer eine Interpretationssache. Das heißt, der eine Gast kann das so interpretieren und der andere kann sich irgendwie persönlich beleidigt fühlen. Das ist alles so situativ. Das ist ein weites Feld, das ist wirklich anspruchsvoll, aber es wird halt, dieser Beruf wird halt leider nicht sehr wertgeschätzt, so wie du es schon gesagt hast. Und deswegen gibt es fast niemanden mehr diesen Beruf. Ich liebe ihn, ich finde ihn toll, weil ich finde ihn abwechslungsreich. Aber für mich ist halt auch wichtig, dass ich auch das andere habe, also das Büro, Buchhaltung, Zahlen.
Ja, aber das ist auch Teil der Ausbildung, oder?
Nee. Restaurantfachfrau jetzt nicht, Hotelkauffrau wird nicht mehr ausgebildet, soweit ich weiß. Das ist irgendwann mal dieses Ausbildungssegment ist, glaube ich, irgendwann mal aufs Eis gelegt worden. Nee, also wenn du Restaurantfachfrau oder Restaurantfachmann lernst, dann so wie ich das noch gemacht habe, dann hast du in deiner Abschlussprüfung flambieren und bei meiner Tollpatschigkeit war ich froh, dass ich die ganze Bude in Brand gesetzt habe, wirklich. Also da musstest man noch so ein kleines weißes Schürzchen tragen. Also das war Pflicht, halt weiße Bluse, Rock war das damals noch, kurzer schwarzer Rock. Und dann so ein Kaffeeschürzchen, wo du dann halt so also bestimmte Sachen mit dabei haben musstest, wie so Korkscheiben, Nähzeug.
Wahnsinn.
Ja, so Kladderadatsch halt. Ne?
Aber das heißt, dieser Ausbildungsberuf, diese Ausbildung an sich hat sich auch nicht so stark verändert in den Jahrzehnten womöglich. Also ich denke, so ist es zum Beispiel auch eine Freundin von mir, eine ehemalige Kollegin, die in die Berufsschule gegangen ist. Und eben in Österreich aber und dort eine Weiterbildung, ein Studium macht, jetzt um dann dieses Lehramt, um da eingeschult zu werden. Und es ist total interessant, was sie manchmal erzählt, auch jetzt gerade mit Lockdown, wo sich alles auf online verschoben hat und so, dass diverse Sachen, natürlich wenn die Lehrstrukturen, was dir beigebracht wird, auch als Vorbild zum an den Nächsten weitergeben, also die neue Generation, dass das eben auch zum Teil so veraltet ist, dass es heute womöglich auch eben nicht mehr so gut ankommt, weil sich eben die Zeiten auch verändert haben. Und das stelle ich mir eben auch schwierig vor. Also es muss halt irgendwie, die Attraktivität muss irgendwie auch durch einen moderneren Ansatz.
Ja, im Prinzip müsste das reformiert werden, auf jeden Fall. Und wir müssten viel mehr ausbilden und lehren im Bereich Kommunikation. International, also gerade so eine Städte wie Berlin, ja, München und weiß ich nicht.
So viele wir leben ja von Tourismus. Ja. Ja.
Wenn dann halt niemand Englisch sprechen kann, dann ist es halt auch blöd. Ne? Also am besten wäre es natürlich irgendwie 3 Sprachen.
Ja.
Und dann auch wirklich Verkaufsgespräche, dann Beschwerdemanagement und dann natürlich auch Produktwissen, was auch vollkommen irgendwie unterging. Also das, was zum Beispiel auch in Berlin so schön ist, ist ja, dass wir ja wirklich dahin gehen, dass wir schauen, was können wir aus dem Umland bekommen, wen haben wir da als Produzenten und dass wir immer mehr lernen, das zu schätzen, was uns die Erde dann auch gibt.
Ja.
Ich finde, das sollte zum Beispiel auch so ein Fach sein in der Schule, dass wir wieder lernen. Ja. Ich meine, wenn du lila Möhren hast oder dann irgendwie Urtomaten. Letztens hat unser Lieferant Urtomaten, also die verschiedensten Sorten mitgebracht. Alte Sorten. Und ich könnte jetzt kommt drauf, was für ein Paradies.
Und ich meine, wenn du die Ausbildung machst, ich nehme mal an, das ist im Restaurantfach dann auch ähnlich. In der Küche, bei Köchen auch, nehme ich mal an, einfach. Also alles, was ich höre. Also die Zutaten sind nicht der Punkt, der einem näher gebracht wird. Das steht schon mal fest. Also, da wird eben gleich von Anfang an die schlechteste Qualität nahegelegt. Und das finde ich schon grenzwertig. Oder auch so fertig Backmischungsthemen. Also das war auch alles schon gang und gäbe. Finde ich furchtbar, dass es sich so in diese Richtung entwickelt hat und der Wert da gar keinen Platz findet, die Wertschätzung.
Ja. Ja, also ich denke auch, das müsste auf jeden Fall reformiert werden. Das kann man natürlich nicht von einem Schlag auf den anderen machen, aber man kann halt auch nicht so tun, als ob das, was zum Beispiel Restaurants wie wir oder das Toulouse-Lautrec oder wie sie auch alle heißen, machen, dass das irgendwie keinen Platz in der Gastronomie hat. Weil das, was wir da tun, ist komplett was anderes als das, was in der Schule gelehrt wird.
Absolut.
Das ist wie zwei ganz verschiedene Welten. Und das ist bei den Köchen sehr, sehr ähnlich. Also dann lernen natürlich dann so französische klassische Zubereitungsarten, aber alles, was da drüber geht, so diese moderne, das moderne, zeitgemäße, das ist ja, wenn die jetzt danach nach einer Lehre und die einen ganz einfachen Landgasthof, sag ich jetzt mal, gelernt haben, wenn die danach in so einen Laden wie uns gehen würden, die würden es weghauen, die würden wegfliegen. Ja. Das ist so, die fangen ja von vorne an. Ich meine, natürlich ist es wichtig, dass das Basiswissen da ist, wie ich eine richtige Soße richtig, wie ich das mache.
Absolut, ja.
Und all so eine Sache. Und das ist mir auch 1000-mal lieber, als wenn sie lernen, wie man eine Soße mit Mondamin oder so?
Ja.
da irgendwie sämig kriegen. Also natürlich, das ist super wichtig. Aber wir müssen ja auch einmal einen Schritt weitergehen. Ja. Und ich finde es halt wahnsinnig schade, dass wir so wahnsinnig kämpfen müssen. Aber wir müssen auf so vielen
Ebenen,
genau, Dankeschön, kämpfen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Ideen hätten, wie wir zum Beispiel in so Berufen wie Konditorin oder Köchin oder Restaurantfachfrau, wenn wir mehr Frauen dazu begeistern könnten, diese Berufe zu erlernen. Ich habe aber noch keine Lösung so richtig
gefunden. Ja, also die Lösung ist ja auch nicht so leicht, glaube ich. Weil es ja auch schon so tief irgendwie anfängt. Also ich meine, bei einer Frau ist es ja dann oft irgendwie Karriere oder Familie, weil es ja gerade in der Gastronomie ganz schwer umzusetzen ist anderweitig. Und natürlich, also ich glaube, das fängt halt schon so früh an. In der Gastronomie ist ganz oft, also das Budget ist immer eng. Auch wenn es ein hochpreisiges Menü ist, ist es eigentlich immer trotzdem zu eng für das, was dahinter steht. Also im Vergleich zu anderen Branchen, wo eine Arbeit an einer Sache sehr gut entlohnt wird, ist es in der Gastronomie ja eher, sage ich mal, weniger möglich. Das heißt, eine Arbeitskraft muss auch eigentlich immer ein bisschen mehr geben als jetzt der im Büro seine 8 Stunden absitzt. Und dann so diese Teils, sagen wir jemand, eine Frau bekommt ein Kind, kommt zurück, kann nicht mehr abends arbeiten, ist nur noch auf 20 oder 30 Stunden. Das ist ja eigentlich das Problem, das wahrscheinlich die meisten oder dem die meisten gegenüberstehen, weil das zu implementieren irgendwie die Herausforderung ist. Eine Arbeitskraft, die pünktlich gehen muss, nicht mehr abends arbeiten kann. Und ich glaube, es ist schon möglich, aber es ist eigentlich auch nur in den Unternehmen möglich, die so eine gewisse Stabilität haben. Also jeder kleine Coffeeshop, okay, die haben natürlich eh oft so Studenten, die aushelfen oder so, aber es ist eigentlich erst ab einer gewissen Stabilität möglich und dann muss man halt Räume finden. Leicht ist es nicht. Und eigentlich muss man dann, glaube ich, auch das Konzept schon so gestalten, dass es eben nicht mit einer Person steht oder fällt. Das ist ja auch, was du vorhin schon gesagt hast. Ja, also es ist schwierig, es ist aber möglich, das glaube ich auch. Also ich bekomme das so ein bisschen mit, jetzt Nobelhart und Schmutzig zum Beispiel, haben wir ja vorher schon kurz gesprochen. Die Restaurantleitung ist auch wieder zurück, die hat ein Kind bekommen.
Ach, wie schön.
Jule, genau, die ist zurückgekommen. Die arbeitet halt andere Schichten, aber es ist nicht so, wie man das halt oft so kennt, dass dann jemand irgendwie degradiert wird oder so, sondern es bekommt halt andere Kompetenzbereiche, die einfach besser mit der Familie zu koordinieren sind. Und gleichzeitig, aber das heißt natürlich auch, dass dieses Unternehmen oder dieses Restaurant muss genug Arbeit haben, um diese verschiedenen Bereiche auch zu
und muss halt füllen auch die,
zu können.
Genau,
ja,
füllen
genau,
zu, ja. Auch den Bedarf haben.
Genau.
Ne? Und ich finde, was auch ganz wichtig ist, ist, dass die Kollegen, die drumherum sind, die vorher mit derjenigen gearbeitet haben, eben auch die Bereitschaft bringen, nicht irgendwie mit den Augen zu rollen, wenn jemand halt pünktlich um 16 Uhr nach Hause gehen muss, weil die Kinder halt.
Und das ist ja der absolute Standard, so, ja.
Das ist auch
so. Ja, die arbeitet ja gar nicht mehr richtig.
Ja, genau. Ja.
Also das ist, ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass, also wenn man ein Unternehmen schafft, das diese Strukturen aufbauen kann, dann muss natürlich auch diese interne Kommunikation und das Miteinander auch irgendwie so weit. Kommunikation ist wahrscheinlich dann auch das Thema. Also sprechen, offenlegen, wie läuft es und weshalb auch diese andere Position, auch wenn sie vielleicht anders ist zum Abendgeschäft, trotzdem seinen eigenen Stellenwert und seine Wichtigkeit hat. Ja, das ist wichtig.
Das ist auf jeden Fall teilweise, glaube ich, so eine Mammutaufgabe, das alles unter einen Hut zu bringen. Und man möchte ja als Unternehmer auch den Mitarbeiterinnen Möglichkeiten schaffen, dass sie sich auch wohlfühlen mit der Situation insgesamt, mit den Kollegen zusammen, also sich alle wohlfühlen, dass es ein respektvolles Miteinander ist. Da gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben überall, dass man sich mal selber an die eigene Nase fasst.
Vor allem als Gastronom ist man ja auch nicht, sage ich mal, zum Vorbild Startup-Unternehmer geboren, sondern man geht ja erstmal seiner Passion nach und dann öffnen sich diese ganzen Themen. Was gehört da noch alles dazu? Ja.
Was mir vorhin noch aufgefallen ist, zum Thema, man öffnet sich und man versucht, neue Situationen auszuprobieren. Ich habe gelesen, dass du, ich glaube, letzten Samstag oder vorletzten Samstag hast du so ein Open House, ist vielleicht jetzt übertrieben, aber dass du so eine Aktion gemacht hast, Pralinen probieren und nobelhart und schmutzig mit Suppen.
Kann Kartoffelsuppe. Das sein? Kartoffelsuppe. Ja, also ich habe die Kartoffelsuppe dann also eingekauft bei nobelhart und habe sie dann, ja, ich wollte einfach, also bei mir ist ja ein ganz kleiner Laden und es ist auch wirklich...
Darf ich mal fragen, wo der ist?
Schönleinstraße in Kreuzberg.
Das ist Kreuzberg,
Genau, in Kreuzberg. Und also die Küche habe ich da schon länger, der Laden, da wollte eigentlich mein Vermieter was draus machen. Und das hat sich jetzt aber alles ein bisschen verschoben, so dass ich den jetzt übernommen habe. Und da ist auch noch immer noch viel zu tun. Also da ist immer noch die Hälfte nicht fertig, aber es ist schon nutzbar. Und so die meisten Kunden, also es gibt eigentlich eine gute Fußkundschaft. Also es gibt viele Fußgänger, die vorbeigehen und zu uns kommen aber natürlich vor allem auch die, die bewusst herkommen. Oder es schauen natürlich schon auch mal welche rein, aber so die meisten, die kommen, kommen bewusst. Und ich fand es eigentlich schade, das draußen nicht mitzunehmen. Klar, irgendwann kommt auch Sommer, dann ist es auch einfacher. Vielleicht auch wieder mit ein paar Tischen oder so. Aber ich habe gedacht, ich mache einfach jetzt eine Suppenaktion.
Naja, aber ich meine,
es heiße Suppe oder heiße Schokolade. Und genau, also es war auch total nett. War ziemlich kalt, aber es war ganz schön. Also es kommen auch viele Leute da vorbei und irgendwie, man muss sich ja auch in der Nachbarschaft erstmal als Laden oder als Ort, wo man auch hingehen kann, etablieren. Und ich glaube, gerade jetzt, wo alles so innen stattfindet, ist es auch ganz gut, so ein bisschen sich draußen zu zeigen. Und dadurch war es natürlich überhaupt auch viel einfacher möglich, ohne Schlangenbildung, dass es draußen, die Leute konnten sich ausbreiten und ein bisschen weggehen.
Würdest du sagen, dass in dem Rahmen man die sozialen Medien, also die Werbung, die man sozialen Medien machen kann, nicht unterschätzen darf als Unternehmerin?
Auf jeden Fall nicht, glaube ich. Also klar, wir haben irgendwie unseren Newsletter, aber mir begegnen schon ziemlich viele, die auf Passpralinen über Instagram stoßen. Und ich meine, wir sind nicht besonders groß. Also es sind, glaube ich, knapp 3000 Follower. Es ist immer noch alles ziemlich klein. Aber man darf es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und wir haben ja, also ich mache ja dieses Social-Media-Thema. Und ich habe erst während des ersten Lockdowns überhaupt angefangen, auch dieses ganze Stories, andere die ganze Zeit auch verlinken, alles irgendwie, alles was passiert oder zumindest einen Großteil davon zu versuchen, irgendwie auch in die Kommunikation einzubinden. Und das war natürlich während des ersten Lockdowns auch extrem stark, dass sich die Parteien auch unterschiedlich dann gegenseitig die ganze Zeit gepusht haben, gepostet haben. Und das, frag mich nicht, wie das genau funktioniert, aber das generiert auf jeden Fall auch mehr Reichweite als nur, glaube ich, die jeweiligen Kunden, sondern auch dieses Traffic-Thema spielt ja eine Rolle. So, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich versuche das jetzt einfach ein bisschen professioneller anzugehen, als ich es davor gemacht habe. Und ich habe schon das Gefühl, da kommt relativ viel zurück. So, da ist natürlich sicher Ausbau. Und natürlich, je mehr Leute man auch hat, die einen da folgen desto besser. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, heute ein ganz großes, wichtige Säule in der Selbstständigkeit, dass man die sozialen Medien da mit berücksichtigt und zwar nicht als Stiefkind.
Ja, absolut. Ich meine, ich finde es immer noch faszinierend, wenn ich von irgendeinem Produzenten oder so auf die Webseite gehe und das ist das Altbackenste, was ich je gesehen habe, das ist gar nicht richtig funktional. Und ich frage, wie kann das denn überhaupt funktionieren, wenn es so wenig nutzerfreundlich ist?
Ja, aber es sind ja viele dabei. Ja. Gut, dann sind ja oft viele dabei, die dann schon so lange ein Unternehmen haben, die dann auch so, weiß ich nicht, Kundschaft haben. Aber heutzutage ist gerade, ich glaube, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, in dem gefühlt 100. Lockdown.
Ja. Und man kann ja nicht
mehr momentan rausgehen und jemanden besuchen, sondern man muss die Leute ja wirklich direkt ansprechen. Das ist halt ein ganz, ganz, aber ich denke, das wird auch zukünftig so bleiben, wenn man Aufmerksamkeit generieren möchte für seine Produkte.
Das hat nur einen größeren Push bekommen, ja.
Absolut. Ja. Also vor 10 Jahren wusste ich schon, dass es Instagram gibt, glaube ich, aber ich habe das.
Man hat dem gar keine Wichtigkeit zugeschoben. Oder Facebook war es damals ja noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Aber ich meine, was es jetzt auch alles für Plattformen gibt. Facebook nutze ich kaum. Ich habe das Gefühl, da kommt wenig Resonanz zum Beispiel, obwohl das ganz viele ja nutzen. Weiß ich nicht genau. Instagram, LinkedIn, jetzt ganz neu Clubhouse, also wo ich, wie viel Zeit du da auch online auf irgendeiner Plattform verbringst, ist auch unglaublich.
Ja, das darf man also auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass man da auf jeden Fall sich Zeit für nehmen muss und investieren muss.
Ja.
Und dass man das halt auch nicht einfach so nebenbei machen
kann. Macht das bei euch, macht ihr das selber oder? Mhm. Ja, es ist total aufwendig.
Auch, wobei das ganz gut ist, also wir haben ja drei Accounts sozusagen. Tim hat seinen Tim Rau Official, dann haben wir den gemeinsamen Account Restaurant Tim Rau und ich habe meinen Marianne Bild Account. Und wir beide posten halt auf unseren eigenen und auf den Restaurant-Account, den teilen wir uns halt, logischerweise. Weil jeder hat ja mal so sein Thema.
Aber es ist natürlich persönlicher, wenn man es selber macht. Also sobald man es übergibt, ist es auch schnell eine Strategie, die mag vielleicht in der Reichweite funktionieren. Aber ich muss ehrlich immer sagen, dass wenn ich merke, da ist nicht die Person dahinter. Und es gibt sicher auch gute Social-Media-Agenten, die das so rüberbringen können, dass es sich anhört, als wäre der Macher auch dahinter. Aber du hast ja von den Menschen durch Interviews, durch Texte, die sie selbst verfassen, du hast ja so ein Wortlaut, du hast so ein Gefühl von einer Person im Ohr. Und wenn es dann plötzlich auf so eine Masche über so in der Gastronomie halt, Sterne-Gastronomie, Schiene, alle Bilder sind sehr ähnlich strukturiert.
Ja, es kriegt so eine Neutralität.
Genau, und das finde ich nicht mehr so spannend.
Persönlichkeit ist da schon wichtig. Das macht es ja auch so einzigartig, jeden einzelnen Account. Ja. Und dann auch attraktiv und interessant für den User. Also insofern, man muss das, glaube ich, einfach zukünftig mit einplanen und sich dem zuwenden und es annehmen und dann ist es auch nicht mehr so schwer.
Ja.
Rede ich mir immer ein. Ja.
Aller Anfang ist schwer. Ja.
Ich habe noch eine Frage an dich, weil du bist ja so viel gereist. Mhm. Und hast du denn für uns außerhalb Berlins Restaurantempfehlungen, also aus deiner Heimatstadt oder auch aus Wien eventuell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also aus meiner Heimatstadt tatsächlich relativ wenig, weil ich schon so lange nicht mehr dort lebe. Und als ich weggezogen bin, noch überhaupt nicht genug Budget hatte, regelmäßig essen zu gehen. Das heißt, aus München ist es echt schwierig. Was mir so spontan einfällt, ist das Polka. Das ist so ein alltägliches, gemütliches Restaurant mit frischer Küche. Ich glaube, das ist... Ist das 1000? Oh Gott, ich bin schon so lange nicht mehr da. Ich kenne mich in meiner eigenen Stadt nicht mehr aus. aber in Wien gibt es natürlich schon ein paar Orte, die sich auf jeden Fall lohnen zu besuchen.
Zum Beispiel. Darf ich dir noch nachschauen, während du nachdenkst?
Ja, ein kleines Glück. Moment.
Ups.
Vielen Dank.
Gerne.
Also zum Beispiel der Ort, wo ich das erste Date mit meinem Fast-Ehemann hatte. Das heißt Vratschko, das ist so ein ganz bodenständiges, aber ganz urig und auch sehr ursprüngliche Wirtshaus. Wie nennt man das nochmal in Wien? Ein Wirtshaus in der Neustiftgasse. Das auch noch diese ganz alte holzvertäfelte Inneneinrichtung hat im vorderen Bereich, total schön. Und auch gute bodenständige Küche. Was ich beim letzten Mal, als ich eine Ausstellung in Wien hatte, da habe ich das Bruder entdeckt. Mhm. Das ist, also mich hat so ein bisschen an Otto auf Österreichisch erinnert. Also das Otto in Berlin heißt gute Qualität, trotzdem irgendwie auch bodenständig, viel auch Eingemachtes, gesellig, also so, nicht in irgendeiner Weise steif, sondern sehr so gesellig, ein Ort, wo Leute auch einfach gerne sind und dann verbunden mit so, würde ich sagen, sehr hochwertigen Brotzeitcharakter, also so dieses eingemachte Eintöpfe, also diese ganzen Sachen. Und dann, was ich zumindest von früher noch sehr positiv in Erinnerung habe, ist das Mochi. Mhm. Die haben ja, glaube ich, jetzt drei Dependants, eine japanische Küche, Ramen, einen Ramenladen und dann einen klassischeren, das Murats und Sohn natürlich.
Ja, ja.
Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert.
Ich habe es leider noch nicht geschafft, zu besuchen bis jetzt.
Ja, ich war zum Beispiel noch neben Steirereck, nur in der Meierei, was auch auf jeden Fall sehr lohnenswert ist, wenn man da mal brunchen gehen möchte. Steirereck war leider damals auch noch nicht drin und habe ich bis heute nicht geschafft. Warst du da schon mal?
Ja. Die sind ja auch an der 50 Best Liste.
Ja.
Und ja, also ich war, glaube ich, 3 oder 4 Mal da. Mhm. Das letzte Mal ist aber auch schon 4, 5 Jahre her. Ich habe einmal meinen Geburtstag 2 Tage in Wien verbracht. Schön. Und dann hat mein Geburtstagsessen damals im Steirereck stattgefunden. Ein wunderschöner Sehr Mittag, schön. Ganz toll. Und da war das Wetter auch noch perfekt.
Ja, ist auch super schön
gelegen. Eine wunderschöne Erinnerung, muss ich sagen. Ja. Voller Lebensfreude.
Sehr schön. Ja, Wien ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Auf jeden Fall. Ich war auch bis jetzt zu Wien, selten dort.
Ja.
Aber irgendwann, wenn wir wieder reisen dürfen, werden wir das alles nachholen. Ich mache mir jetzt immer schon ganz viele Listen, wo ich mir aufschreibe, was, damit ich es nicht vergesse, weil ich, man jetzt viel reden ist ja eins und dann, weißt du, dann geht alles wieder auf und dann ist man in seinem Trott.
Hast du irgendwas in München was empfehlen, was du ad hoc einfach aus Besuchen vielleicht mal gegessen hast, wo ich das nächste Mal, wenn ich zu Hause bin, vorbeischauen kann?
Ich glaube, der große Klassiker ist ja, auf jeden Fall das Tantris, ist ja logisch.
Ja, da war ich leider.
Weil die ja jetzt zu haben und umbauen, so richtig.
Eigentlich aber eine gut genutzte Zeit.
Genau, perfekt eigentlich, denke ich. Bin schon ganz gespannt. Mhm. Und ich war in München bis jetzt eigentlich auch noch nicht viel essen. Aber ich habe gehört, dass sich sehr viel getan hat. Mhm. Dass es auch einige gute Küchenchefinnen in München geben soll.
Oh,
letztens hat mir mal da jemand was zugeflüstert.
Mhm.
Da werden wir dann vielleicht, wenn die Zuflüsterin demnächst mal bei mir zu Gast ist, ganz detailliert drüber reden.
Ja, bin ich gespannt.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Kunden oder einen Kunden hättest, der dich fragen würde, wenn jemand so wie du so produktorientiert ist und auch wirklich Wert auf Qualität legt, wenn man jetzt in Berlin zum Beispiel das kaufen möchte, solche Produkte, die vom sozusagen vom Land auf den Tisch, was man gerne einkaufen möchte, hast du da eine Empfehlung, wo du sagst, das ist so ein kleiner Laden, da gehe ich ganz gerne mal hin, da weiß ich, da finde ich das und das.
In Berlin?
Ja.
Also ich meine, Otto ist auf jeden Fall einer von diesen. Ich meine, Vadim hat ja auch einen Garten und eine Küche und einen Erdkeller und einen Räucherofen auf dem Land in der Schorfheide. Also ein bisschen raus, ist ja noch ziemlich nah, aber genau, und da fahren wir auch jetzt seit 1 oder 2 Jahren zum Blütensammeln im Frühjahr raus, weil die haben da auch ganz viele Bäume und Waldmeister sammeln und so. Also das kann man dann auch immer sehr schön mit einem mit einem schönen Tag einfach verbinden. Nobelhart und Schmutzig natürlich. Lode und Stein.
Ah ja,
ich auch ganz toll.
Neues Restaurant letztes Jahr
auch. Ja, die haben das da war ich auch noch nicht im Remi. Das war einfach zu kurz.
Dann war ja auch schon wieder der nächste Lockdown. Ja. Also, aber ich habe gehört, dass das Konzept sehr erfolgreich sein soll.
Ja, habe ich auch gehört.
Ganz viele Gäste gesprochen, die ganz begeistert waren. Also das lohnt sich mit Sicherheit auf jeden Fall nochmal hinzugehen.
Ja, Mrs. Robinson, das gibt's auch noch.
Habe ich auch,
glaube ich, viel Regionalität.
Ja, die machen ja auch viel jetzt gerade.
Die machen auch mal einen Laden auf, oder?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die ganz aktiv sind beim To-Go-Essen, also schon die ganze Zeit. Dass
die und die haben Brunch kurz mal gemacht während dem 23 Uhr Lockdown. Ja, aber was ich habe das Gespräch mit Eva Maria Hilker gehört und da habt ihr auch über Frühstück 3000, die jetzt aufgemacht haben, genau.
Habe ich auch noch nicht geschafft.
Genau.
Das ist echt voll peinlich.
Ja, nein.
Also aber die hatten ja auch nur 2 Monate auf.
Die hatten auch, ich glaube nur 1 Monat. Es war wirklich kurz, war aber super, lief super gut. Also jetzt ist es halt super schwierig, wenn du einen Laden aufmachst und dann gar keine Möglichkeit hast, irgendwas aufzubauen, bevor es dann schon wieder dicht ist. Es ist einfach eine schwierige Zeit jetzt. Aber ja.
Ich hoffe, dass alle, wenn wir dann irgendwie, wir rechnen ja damit, dass wir frühestens nach Ostern wieder aufmachen dürfen. Ich glaube, realistisch ist, dass Gastronomie Mitte April wieder aufmachen darf. Ich hoffe, dass ganz viele, dass alle wieder da sind und es keiner irgendwie das Handtuch wirft, weil es einfach, weil man vielleicht einerseits natürlich keinen finanziellen Atem mehr hat und weil man vielleicht einfach auch die Lebenslust daran verliert.
Die Lust nach diesem Kampf auch verloren.
Ja, es ist ja auch, ich habe auch letztens überlegt, dass ich zwischendurch so immer ein bisschen müde bin, auch im Kopf halt einfach, nicht nur körperlich.
Weil es ständig um dieses Krisenmanagement geht.
Genau, und ich denke, ja. Mensch, jetzt ist es fast ein Jahr, ne?
Ja.
Im März ist es ein Jahr, dass wir im Prinzip, natürlich ganz viele andere Branchen auch, natürlich nicht nur die Gastronomie, aber trotzdem, das betrifft mich ja, ich kann ja nur darüber reden, ne?
Ja.
Dass wir eigentlich tagtäglich um unsere Existenz kämpfen.
Mhm.
Und gerade in so einen Situationen wie jetzt, dass eben auch Hilfsgelder versprochen wurden, die halt bei ganz vielen Betrieben noch nicht ausgezahlt wurden, so
ja,
wie bei uns auch. Wir haben Mitte Februar, wir haben immer noch keinen Novemberabschlag oder Novembergeld. Ja. Das zehrt ja wahnsinnig.
Ja.
Und ich will gar nicht wissen, wie das für viele Betriebe ist, wo man halt selbstständig ist und dann vielleicht keinen Geschäftspartner hat,
ja,
wo man sich gegenseitig dann irgendwie mal so hochpushen und sagen, komm, wir schaffen das. Oder Mitarbeiter,
ja,
die dann vielleicht, ich merke das ja.
Es ist nicht überall die gleiche gute Teamstruktur auch, ja.
Ja, da muss man sich gegenseitig, dann bauen die mich mal wieder auf, wenn die merken, ich bin echt ganz schön down. Und dann, wenn ich merke, die haben halt auch mal einen schlechten, die haben halt auch regelmäßig ihre schlechten, dann komme ich halt und sage, komm,
schön,
wir schaffen das. Aber das ist so, viele haben vielleicht auch schon aufgegeben. Das macht mir echt wirklich Sorgen, dass wir, wenn wir wieder aufmachen, sehen werden, dass einige vielleicht dann wirklich sagen, nee.
Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich hoffe es auch natürlich nicht, aber ich weiß auch nicht, diese Frage ist ja auch so ein bisschen im Raum. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass alle, die was gemacht haben, auf jeden Fall, auch wenn es super anstrengend war und sich für ganz viele wahrscheinlich in den Zahlen her nicht wirklich gerechnet hat, ist, glaube ich, wenn man was gemacht hat, schon allein, dass man auch dabei geblieben ist, das wird sich auf jeden Fall später auszahlen. Ich glaube halt, für viele hat es sich auch finanziell nicht gelohnt und deshalb haben sich ja auch einige dazu entschlossen, einfach mal jetzt zurück zuzumachen. So, ich weiß auch nach wie vor nicht, also ich glaube schon, dass dieses etwas zu machen immer gut ist, wenn man so in aller Munde bleibt, aber ich kann auch total die Müdigkeit verstehen, dass jemand einfach sagt, boah, es geht jetzt einfach nicht mehr.
Verstehen kann ich es auch, ganz ehrlich.
Ja.
Kann's auch verstehen. Aber es geht halt nicht anders. Ne?
Ja.
Also es muss ja auch, also wir wissen ja auch, das hat alles irgendwie in irgendeine Art von Ende, insofern, dass sich Dinge verändern werden, dass es Erleichterungen geben wird. Ich glaube, wir brauchen realistischerweise uns jetzt nicht vorgaukeln, dass wir im Sommer keine Einschränkungen mehr haben werden.
Ja.
Aber man gewöhnt sich ja auf eine gewisse Art auch an ganz viele Dinge. Und wir werden auf jeden Fall wieder anders leben als jetzt.
Ja.
Aber ich denke, so nach unserem Gespräch, dass wir beide positiv in die Zukunft sehen, dass du
auf
mit deinem
Fall.
Unternehmen, du bist eine, ich finde, du bist eine tolle Frau, die unternehmerisch denkt, die über den, klassischerweise im Deutschen sagt, über den Tellerrand hinausschaut. Ich glaube, das ist dieses Think outside the box, also über die Grenzen, die man so oft aufgezeigt bekommt von der Gesellschaft, von den Menschen um einen drum, von ja, doch die Gesellschaft. Die Erwartung oder das kannst du nicht, das brauchst du gar nicht probieren, das ist aber immer so schon gewesen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir so kreative Menschen wie dich haben, die wirklich ihre Ideen umsetzen und sich eben nicht von so Grenzen beeindrucken lassen, sondern wirklich die Schritte gehen. Und das ist wichtig, weil nur so durch dieses Unternehmertum als Frau können wir auch mehr schaffen und mehr auch Arbeitgeberin sein, unsere Ideen an den Gast bringen, an die Kunden bringen. Also ich finde es toll.
Ja, das
ich kann dir nur
mich sehr.
Großes Kompliment.
Ich meine, ich kann das
machen.
Nur zurückgeben. Was man alles mitbekommt, diese Aktivität auch und sich so einzusetzen auch für bestimmte Themen, ist total toll. Neben dem ganzen Restaurant, das man noch so mal eben so führt.
Ich habe ja aber ganz viele tolle Helfer, also
ja,
die mich unterstützen. Und mir macht das Freude und ich finde das, ich bin jemand, der ganz viel durch die Meditation und so auch Dankbarkeit übt oder auch das in sich trägt. Und wenn ich merke, dass Menschen mir zuhören und ich auch ein bisschen was erzählen kann und auch Menschen finde, die diesen Kommunikation mit mir eingehen und wir was erzählen können, dann freue ich mich natürlich und sehe das als tolle Möglichkeit und versuche das einfach zu nutzen.
Ja,
insofern,
meine,
weil die Möglichkeit da ist.
Es absolut. Ja. Ist auch total schön. Also ich meine, du hattest auch echt hier schon tolle Frauen da.
Absolut, jede einzelne.
Und so viele spannende Geschichten. Also ich habe natürlich auch ein bisschen reingehört. Ich habe noch nicht alles durch, aber habe immer mal total schön. Ja, hat mich sehr gefreut, da auch dabei sein zu dürfen.
Das freut mich. Ich freue mich auch, dass du da warst. Ich finde, wir haben über sehr interessante viele Dinge gesprochen. Und ich werde jetzt endlich mal persönlich bei dir vorbeikommen. Ja, eigentlich hatte ich schon letztes Wochenende geplant mit deiner Kartoffelsuppen-Pralinen-Aktion. Ja. Aber irgendwie gab es doch zu viele Menüs, die ausgeliefert werden wollten.
Ja, das kann ich total verstehen.
Aber du stehst ganz oben auf der Liste. Und jetzt werde ich morgen erstmal ganz in Ruhe so eine Praline nach der anderen probieren.
Du, sag mal, darf man hier eigentlich auch was ausschreiben? Ich suche gerade Mitarbeiter.
Oh, gerne, bitte. Jetzt los.
Ich habe womöglich schon eine Person für die Küche, aber ich suche eigentlich noch jemanden für die Küche.
Ja.
Und vielleicht noch nicht ganz so konkret ab jetzt sofort, aber auf jeden Fall, nachdem meine Planung etwas weiter fortgeschritten ist, auch jemanden für Laden, später vielleicht auch Service, also so ein bisschen in dem Bereich. Küche ist erstmal wichtiger, aber ja, vielleicht ist ja jemand dabei, der es hört.
Ja. Sehr gerne, wenn da was kommt, leite ich sofort an dich weiter. Dann herzlichen Dank, dass du den Weg hier rausgefunden hast zu, wie ich es immer so gerne sage, den Wildschweinen und den Füchsen und den Waschbären, die momentan auch wieder sehr aktiv sind.
Ja.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Bis zum
nächsten Mal.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.